Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Das ist schon unsere 19. Folge von unserem Podcast-Format Europa erklärt. Und heute haben wir eine neue Co-Moderatorin mit dabei. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Amelie. Ich bin hier pädagogische Mitarbeiterin am EEZ in Rostock. Unter anderem bin ich verantwortlich für die 12-Sterne-Veranstaltungsreihe und heute bin ich hier mit dir zusammen im Podcast.
Sehr schön. Wer sich für die 12-Sterne-Veranstaltung interessiert, da kann man bei uns auf der Website nachschauen, richtig?
Genau. Jeden Monat haben wir eine Veranstaltung zu unterschiedlichen Themen.
Einmal der Werbeblock nebenbei. Genau. Einfach auf der Website mal informieren. Gibt es auch spannende Referenten, die dann da eingeladen werden und zu den entsprechenden Themen referieren. Aber zurück zur heutigen Folge des Podcasts. Heute soll es nämlich um die Regeln und den Ablauf der Europawahlen in Europa tatsächlich, ja, gehen. Und zwar wollen wir da einmal schauen, dass wir uns die unterschiedlichen Regeln anschauen. Denn die Europawahlen sind oder laufen in vielen verschiedenen Ländern unterschiedlich ab. Und da werfen wir einmal einen genaueren Blick drauf. So, jetzt habe ich ganz vergessen, mich auch noch einmal vorzustellen. Ich bin Finn, bin ja jetzt schon seit der ersten Folge immer mit dabei bei dem Podcast und heute natürlich auch wieder mit dabei.
Ja, was ganz interessant ist, bei der Bundestagswahl oder anders als bei der Bundestagswahl haben wir diesmal keine zwei Stimmen. Wir haben eine Stimme für eine Partei und die Parteien selbst stellen Bundeslisten auf, außer jetzt der CDU und der CSU. Und insgesamt gibt es 96 deutsche Mandate zu verteilen von insgesamt 720 Europaabgeordneten. Das war aber auch noch nicht immer so. Das wurde jetzt erst wieder aufgestockt, nachdem der Brexit war 2020. Davor hatten wir 705 Sitze. Zum Beispiel haben Frankreich und die Niederlande zwei zusätzliche Sitze bekommen. Oder Belgien und Dänemark, Finnland haben einen bekommen. Deutschland hat tatsächlich aber keine bekommen, weil wir wirklich schon mit 96 deutschen Mandaten die Höchstanzahl erreicht hatten, auch als einziges Land tatsächlich. Vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen ist, dass die Untergrenze bei 6 Mandaten liegt.
Ja, damit die kleinen Länder auch nicht ganz überstimmt werden können und da eine Mindestanzahl haben. Wenn man jetzt an Luxemburg, Malta und so weiter denkt oder Zypern, die sind dann natürlich davon betroffen, dass sie dann auch ein paar Mandate bekommen, so. Ja, die CDU-CSU, die hat diese Bundeslisten tatsächlich nicht. Das liegt einfach daran, dass die CSU, die hat da ja mit ihren Regionalproports, würde ich es jetzt mal nennen, in Bayern mit Franken, Unteroberbayern und so weiter, ist es da wichtig, wer da wo auf der Liste steht. Und deshalb macht die CDU-CSU da ihre Landeslisten, aber ansonsten die Bundeslisten, genau. Und nach der Wahl kommen wir einmal dazu. Also wir haben ja schon gehört, Amelie hatte gesagt, einfach nur ein Kreuz machen anstatt zwei. Also nochmal Werbung für die Europawahl, auch deutlich unkomplizierter, würde ich jetzt mal sagen, als die Bundestagswahl. Einfacher zu verstehen, ein Kreuz. Wir haben ja auch die Kommunalwahl, die bei uns in Rostock ansteht. Da ist das Ganze ein bisschen komplizierter mit drei Kreuzen, die man dann sogar bei drei verschiedenen Kandidaten setzen kann. Nicht ganz so einfach verständlich, würde ich behaupten.
Nee, man kann sie auch tatsächlich bei einer Person, kann man auch alle drei Stimmen, alle drei Kreuze setzen.
Ja, wir müssen da auch nochmal ein bisschen genauer reinschauen, wie das dann am Ende berechnet wird. Aber anderes Thema. Kommen wir zurück zur Europawahl. Also es werden nach der Wahl, nach so einem bestimmten Schlüssel, werden dann an diese angetretenen Parteien werden die Sitze verteilt. Heißt, es steht ja fest, es gibt 96 Mandate zu verteilen. Dann wird geschaut, wie viele Menschen nehmen an der Wahl teil und wie viele Stimmen braucht man dann für ein Mandat. Also eigentlich eine Rechenaufgabe mehr oder weniger. Und dann wird das da verteilt. Gehen wir jetzt aber auch nicht genauer drauf ein, denn die verpflichtenden Sachen bei der Europawahl für alle Länder, das ist zum Beispiel das Verhältniswahlrecht. Bedeutet, dass wir... Ich weiß nicht, ich glaube, ein gutes Beispiel, Amelie, was würdest du sagen? Die USA ist wahrscheinlich, um das gut zu erklären, Verhältniswahlrecht bedeutet, wenn eine Partei 20% bekommt, dann bekommt sie auch 20% der Sitze. In den USA ist es so, wenn die Republikaner 54% bekommen und die Demokraten, oh, mein Mathe, 46% dann dementsprechend, dann bedeutet das, dass die Republikaner, the winner takes it all, die bekommen dann alles. Und dementsprechend, das Verhältniswahlrecht ist dann je nach dem Verhältnis der Wahl. Und das ist für alle Mitgliedsländer in Europa, in der Europäischen Union verpflichtend. Dann gibt es da nochmal unterschiedliche Systeme. Offene Listen heißt, das dann würde ich sagen, so ein bisschen wie bei der Bürgerschaftswahl. Du kannst dann auch Kandidaten sozusagen innerhalb einer Liste bevorzugen. Brauchen wir jetzt aber nicht genauer darauf eingehen. Das sind Wahlsysteme, die dann in anderen EU-Ländern für die Europawahl benutzt werden. Da gibt es dann auch einige Länder, die sogar Wahlkreise haben. Wir kennen das von der Bundestagswahl mit den Wahlkreisen. da haben dann die Abgeordneten, also in Frau Merkel hat dann da ihren eigenen Wahlkreis immer gehabt oder Robert Habeck, der da in Flensburg seinen Wahlkreis hat und so weiter. Das gibt es bei der Europawahl gar nicht. Und in einigen anderen Ländern gibt es das aber. Genau. So viel erstmal dazu. Amelie, gehen wir einmal zum nächsten Thema. Was ist die 5%-Hürde überhaupt?
Ja, die 5%-Hürde oder auch die Sperrklausel, das ist ein bisschen, ja, um das zu verstehen, es ist halt so, dass es bei der Europawahl an sich kein einheitliches Wahlsystem gibt. Klar, die grundlegenden Prinzipien stehen fest, dass die Wahl frei sein soll, direkt sein soll.
Demokratisch und so weiter.
Genau, geheim, ne, das kennen wir alles. Und dass sie halt auch, wie du schon erwähnt hast, mit der Verhältniswahl in allen EU-Staaten auch danach abläuft. Darüber hinaus gestalten die Länder aber diese Europawahl etwas unterschiedlich. Gerade in Bezug auf Sperrklauseln gibt es da große Unterschiede. Vielleicht nochmal ganz kurz allgemein gesagt, was eine Sperrklausel ist. Das ist so gesehen wie ein Mechanismus, welcher zum Tragen kommt bei den Verhältniswahlen. Das besagt einfach, dass eine Partei oder auch eine Person nur dann ein Mandat erhält, wenn ja, sie einen bestimmten prozentualen Stimmanteil nicht unterschreitet. Und ungefähr in etwa der Hälfte der EU-Mitgliedstaaten gibt es derzeit überhaupt keine Prozenthürde, wie beispielsweise auch Deutschland keine hat. In anderen Staaten ist die Schwelle wiederum komplett unterschiedlich gesetzt. Insgesamt gibt es also Hürden zwischen 5 und auch 0%. Wir haben 5% zum Beispiel in Tschechien, Ungarn, Frankreich, Polen, 4% in Italien, Schweden, Österreich. Die Griechen haben 3%. Zypern 1,8% und der Rest hat halt wirklich gar keine Prozenthürde, wie jetzt beispielsweise auch Deutschland.
Ja, wir kennen das ja auch von der Bundestagswahl. Da sind das ja auch mehr oder weniger immer die gleichen Verdächtigen, die da ab und zu Probleme mit dieser Hürde bekommen. Ich würde jetzt sagen, aktuell ist es wieder mal die FDP, die da ein wenig unter Druck gerät und ja, seit neuerem auch. Also bei der letzten Bundestagswahl war es ja auch knapp mit der 5%-Hürde für die Linke. Also da geht es einfach um den Zugang dann und um, ich glaube, die Grundidee kann man, glaube ich, so gut nochmal erklären, dass nicht zu viele Parteien im Parlament sind und es am Ende ganz schwierig wird, da eine Mehrheit zusammenzukriegen. So, dann kommen wir aber einmal dazu, also die 5%-Hürde bei der Bundestagswahl, die gab es auch mal bei der Europawahl. Und das wurde tatsächlich 2011 vor dem Bundesverfassungsgericht gekippt. Da wurde dagegen geklagt und dann infolgedessen wurde diese 5%-Hürde abgeschafft. Dann hat die damalige Bundesregierung als, ja, um das doch nochmal zu versuchen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber danach wurde einfach eine 3%-Hürde für die Europawahl eingeführt und da ging es dann nochmal vor das Bundesverfassungsgericht und die wurde dann wieder gekippt und dann gab es letzten Endes in Deutschland keine Prozenthürde mehr für die Europawahl. Seit der Wahl, also die erste Europawahl, wo es dann keine Prozenthürde gab, war dann die Europawahl von 2014. Und seitdem sind bei der Europawahl auch die Kleinparteien so ein bisschen auf dem Vormarsch, würde ich jetzt sagen. Das ist damals, ich glaube, der populärste oder bekannteste Vertreter von diesen Kleinparteien im EU-Parlament ist Martin Sonneborn. Und der ist damals 2014 auch das erste Mal dann ins EU-Parlament gewählt worden, weil es dann auch die erste Wahl ohne diese Prozenthürde war, ne? So.
Wobei man aber sagen kann, dass ja für die Wahl darauf, 2029, wird ja wieder überlegt, dass wir eine Prozenthürde.
Genau, da wollte ich jetzt noch einmal ein bisschen genauer drauf gucken. Ich habe mich da nämlich ein bisschen eingelesen. Also die Argumentation vom Bundesverfassungsgericht, damals, als es abgeschafft wurde, war, dass es halt nicht mit den Grundsätzen der Verfassung und der Gleichheit der Parteien und so weiter übereinstimmt. Und als alternativen Weg ist dann letzten Endes der Weg über die EU an sich genommen worden, heißt der Ministerrat oder der Rat der Europäischen Union, was ja der Ministerrat ist, der hat 2018 einen Beschluss beschlossen, ja, dass in allen Mitgliedstaaten eine Hürde eingeführt werden muss und die muss zwischen 2 und 5% liegen. Und dementsprechend wird Deutschland dann verpflichtet, eine Hürde von mindestens 2% einzuführen. Genau. So, und da wurde dann auch wieder gegen geklagt. Aber ich meine, es war auch wieder Martin Sonneborn mit seiner Partei, der dagegen geklagt hat, hat aber diesmal nicht recht bekommen und verloren. Und es schaut alles danach aus, als wenn diese Richtlinie dann oder dieser Beschluss dann auch umgesetzt wird und dann mindestens eine 2%-Hürde eingeführt wird. So. Für diese Europawahl gilt das noch nicht, weil ich schätze mal, das lag daran, dass halt einfach diese Klagen noch liefen und dass man das dann dementsprechend noch nicht rechtzeitig für diese Europawahl umsetzen konnte, was natürlich für viele Menschen, die jetzt mit den etablierteren Parteien sich nicht mehr ganz anfreunden können, die zu wählen, ist es natürlich eigentlich eine gute Nachricht, dass es kleine Parteien gibt, die man dann auch wählen kann.
Aber für die Europawahl 2029 soll Deutschland auch wieder eine Prozenthürde von mindestens 2% bekommen.
Ja, da wird dann noch, werden wir dann noch sehen, ob es dann vielleicht sogar doch die 5, die 4 oder die 3 oder was auch immer wird. Oder die Zypern hatte 1,8, auch eine interessante Zahl, die müsste dann auch auf 2 erhöht werden. Aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall ist das sozusagen dabei der aktuelle Stand. Und dann wird so ein bisschen der Flickenteppich in der EU damit, naja, in einen Rahmen von 5 bis 2% gesetzt, ne? Also optimal ist es wahrscheinlich auch nicht. Am einfachsten wäre es natürlich, wenn überall die gleichen Regeln gelten, aber das ist halt nicht in den Befugnissen der EU, sondern immer noch bei den Mitgliedstaaten.
Aber auch das Mindestalter der Kandidierenden ist auch mal interessant, sich anzuschauen. Dieses wird halt durch ein nationales Recht festgelegt. Da kann so gesehen jeder seine eigenen Regeln machen. Man sollte bloß in Deutschland mindestens 18 Jahre alt sein. Und Italien und Griechenland haben gesagt, da sollen die Kandidierenden doch mindestens 25 Jahre alt sein. Finde ich auch relativ interessant, irgendwie zu beobachten, wenn wir uns das jetzt mal für Mecklenburg-Vorpommern anschauen. Da glaube ich, ja, Sabrina Repp wäre da gerade so mit dabei, wenn sie jetzt für Italien.
Ja, wäre knapp sozusagen gewesen, ja.
Ja.
Wäre dann auch die Frage, das haben wir jetzt natürlich nicht nachgeschaut, ob das dann für den Wahltag als Stichtag gilt mit dem Alter. Aber ist natürlich eine deutlich strengere Grenze, ne,
Ja.
als bei uns.
So in Rumänien zum Beispiel, da sollte man mindestens 23 Jahre alt sein. In Bulgarien, Tschechien, Estland, Öland sollte man beispielsweise mindestens 21 Jahre alt sein. Und ja, alle anderen wie Deutschland, da sollte man mindestens 18 sein.
Genau, wir sagen nicht immer alle Länder, weil sonst ist die Liste immer ein bisschen ziemlich lang. Bei den 21, da sind es auch noch ein paar mehr. Aber damit man da so einen groben Überblick bekommt, ne? Wir verlinken euch in den Shownotes auch, da gibt es von der EU so einen Überblick, so einen Überblick als PDF. Und das verlinken wir euch in den Shownotes auch nochmal. Und da sind auch nochmal viele von diesen Infos in einem guten Überblick dargestellt. Und dann könnt ihr das gerne dort auch nochmal nachschauen, ne? Ja, dann kommen wir noch einmal zum Wahlalter. Das ist ja auch eigentlich ziemlich spannend jetzt. Ist nämlich die erste Europawahl in Deutschland, wo ab 16 gewählt werden darf.
Ja.
Ne? Nochmal an alle, die vielleicht 16 oder 17 sind und hier zuhören. Ihr dürft wählen. Ihr habt wahrscheinlich auch schon Post bekommen oder werdet sehr bald Post bekommen. Wahlbenachrichtigung.
Sollte eigentlich schon längst bei allen angekommen
Genau.
sein.
Und dann bitte auch zur Wahl gehen und diese Möglichkeit wahrnehmen. Ne?
Oder Briefwahl.
Oder Briefwahl. Ja, man muss gar nicht hingehen für die Bequemeren.
Genau. Wer Sonntag lieber komplett irgendwie sich den freigestalten möchte, der kann auch die Briefwahl vorher beantragen.
Ja, ich mache das auch immer sehr gerne. Ich bin da auch, gehört dazu der bequemeren Kategorie. Also alle Möglichkeiten stehen offen und es ist so einfach wie nie an der Wahl teilzunehmen.
Ja. Ansonsten ist aber auch das nächstgelegene Wahllokal bestimmt nicht allzu weit entfernt.
Ja, dann einmal schauen wir noch einmal auf das Wahlalter. Also in Deutschland darf ab 16 gewählt werden und das ist noch in Belgien, Malta und Österreich der Fall. Ansonsten, Griechenland hat, ich glaube, es ist sogar das zweite Mal, dass Griechenland da so seine eigene Kategorie hat. Griechenland ganz alleine, da darf ab 17 gewählt werden und in den restlichen Ländern darf ab 18 erst gewählt werden. Ja, also eigentlich sogar dann so wie bei der Bundestagswahl auch ab 18. Für die meisten Länder ist ja auch ziemlich neu bei uns. Mal schauen, wie sich das da entwickelt. Ob das in Mecklenburg-Vorpommern ist es ja für die Landtagswahl jetzt auch so, dass man ab 16 wählen darf. Mal schauen, wie das dann sich bei der Bundestagswahl entwickelt und ob das da vielleicht sogar auch noch abgesenkt wird. Aber ja, spannendes Thema.
Bin ich auch allgemein sehr gespannt auf die Prognosen dann, was so die Jüngeren wählen werden, gerade jetzt so ab 16.
Ja, da wird bestimmt auch spannend sein, wie denn die Wahlbeteiligung in genau dieser
Ja,
Altersgruppe ist, ne?
ja.
Also, wenn es da eine vorbildliche Wahlbeteiligung gibt, dann liefert das natürlich auch nochmal Argumente dafür, dass man sich das bei der Bundestagswahl auch nochmal überlegen sollte. Nochmal ein kleiner Aufruf an alle 16-Jährigen, die Wahlmöglichkeit wahrzunehmen. Genau. Ja, dann kommen wir einmal nochmal zu den Wahltagen. Das ist eigentlich auch recht spannend. Da gibt es nämlich auch große Unterschiede.
Ja, die sind tatsächlich komplett unterschiedlich. Also die ersten, die starten, sind die Niederlande, am Donnerstag, dem 6. Juni. Und dann ziehen alle anderen nach Freitag. Am 7. Juni sind es dann zum Beispiel die Tschechen und Irland ist auch dabei. Am Samstag, dem 8. Juni, Tschechien auch wieder. Die haben zwei Wahltage. Dann haben wir aber auch Lettland, Malta, Slowakei und Italien dabei. Und Italien ist auch am Sonntag dabei, so wie wir es kennen. Da sind wir nämlich auch dabei und auch alle anderen, die ich jetzt nicht mit aufgezählt habe. Was ich da auch immer ganz interessant fand, ist, dass wir kennen das ja so, wir gehen Sonntag wählen, wenn wir die Briefwahl nicht vorher beantragt
ja,
haben.
Ja, der gute Wahlsonntag.
Genau, haben dann bis 18 Uhr Zeit. Die Italiener zum Beispiel haben aber bis 23 Uhr abends ihre Wahllokale geöffnet.
Ja, das ermöglicht natürlich auch einer breiteren Bevölkerung sozusagen die persönlich am besten gelegene Wahlzeit wahrzunehmen. Wenn ich da jetzt an Menschen denke, die sehr gerne feiern gehen oder was auch immer man sich da jetzt drunter vorstellt, ne? Aber ergibt natürlich eine breitere Möglichkeit, zur Wahl zu gehen. Und ich persönlich finde die Idee, dass man über 2 Tage wählt, wie jetzt zum Beispiel
die finde ich super.
In Tschechien und in Italien, also in 2 Ländern das so gemacht wird, ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne?
Nee,
also,
finde ich auch gut.
Das gibt natürlich mehr Zeit und Möglichkeit, sich an der Wahl zu beteiligen. Aber kann man bestimmt auch Argumente dagegen finden, ne? Dadurch zieht sich die Wahl länger hin.
Ja, wobei wir eh vom 6. bis zum 9. die Wahl haben und wenn wir da jetzt 2 Tage drin haben, macht es das für die Leute vielleicht so ein bisschen einfacher, ein bisschen spontaner, regt dann vielleicht hoffentlich mehr an, auch wählen zu gehen. Aber gut, für Deutschland ist das ja eh gerade kein Thema.
Ja, warum ist das eigentlich so? Die Niederlande am Donnerstag zum Beispiel, ich habe da einmal ein bisschen nachgelesen. Also die Parlamentswahl in den Niederlanden, die war ja jetzt auch vor kurzem. Und da gab es ja jetzt vor kurzem die Benachrichtigung, dass es jetzt eine neue Koalition in den Niederlanden gibt. Und diese Wahl hat an einem Mittwoch stattgefunden. Und traditionell ist das in den Niederlanden wohl so, dass unter der Woche gewählt wird. Und zwar, also in Deutschland ist das so ein bisschen die Logik, am Sonntag haben alle frei, jeder hat Zeit. Und dann kann jeder hingehen. In den Niederlanden ist da die Logik ein bisschen anders und spannenderweise hat das sogar auch einen christlichen Hintergrund.
Da ist der Sonntag heilig.
Ja, der Sonntag ist dann sozusagen der heilige Sonntag, an dem man auch nicht wählen sollte, sondern in die Kirche geht, ja. Oder wie auch immer, ne? Was man als gläubiger Christ so an einem Sonntag so Schönes vorhat. Und dementsprechend ist das so, dass in den Niederlanden unter der Woche halt verstärkt gewählt wird. Und ja, die meisten arbeiten natürlich unter der Woche, da gibt es dann von den Arbeitgebern natürlich auch Entgegenkommen und Flexibilität, dass man dann sich das so legen kann, dass man einmal, weiß ich nicht, die Mittagspause ein bisschen länger macht und dann zur Wahl geht, wie auch immer. Und klar, ist natürlich ein spannendes Modell.
Ich frage mich auch tatsächlich, wie das für uns wäre, wenn wir auch mehrere Tage hätten, das haben wir schon angesprochen, oder auch unter der Woche wählen gehen könnten. Ob es vielleicht doch einfacher wäre für uns?
Das wäre natürlich spannend, da einmal die Wahlbeteiligung oder die Auswirkungen da müsste es wahrscheinlich irgendwie mal eine Studie oder sowas geben.
Wenn ich mir so vorstelle, Donnerstag nach der Arbeit, ich habe noch Zeit, ich gehe schnell ins Wahllokal.
Ja, dann hat man das Haus ja sowieso schon verlassen.
Genau.
Ja.
Und man hat seinen heiligen Sonntag.
Ja, könnte man auf jeden Fall noch länger drüber debattieren und diskutieren. Wir gehen aber einmal weiter zum nächsten Thema, und zwar die Wahlmethoden für die Bürger im Ausland. Also in unserem Fall für Deutsche, die nicht in Deutschland leben. Und da gibt es eigentlich auch große Unterschiede, was ich ja sogar ziemlich erstaunlich fand, ist, dass in Tschechien, Irland, Malta und der Slowakei ist es tatsächlich gar nicht möglich, dass man als Tscheche, der im Ausland lebt, wählen kann. Es gibt dann meines Wissens nach natürlich die Möglichkeit, dass man sich als EU-Bürger, wenn ich als Tscheche, weiß ich nicht, in Dresden wohne, kann ich mich in das deutsche Wählerverzeichnis eintragen lassen, genau. Und dann an der deutschen EU-Wahl teilnehmen.
Ja.
Das bedeutet dann natürlich im Endeffekt aber auch, ich wähle deutsche Abgeordnete als Tscheche und keine tschechischen Abgeordneten. So, genau, bei den restlichen Ländern gibt es dann da verschiedene Möglichkeiten. Briefwahl, man kann zum Konsulat gehen oder man kann jemand anderem, einer anderen Person eine Vollmacht ausstellen. Habe ich jetzt nicht einmal alles runtergerattert, wer was wo. Das könnt ihr aber gerne in dem schon angesprochenen PDF, das wir in die Shownotes einmal reinpacken, gerne nachlesen, wenn euch da ein bestimmtes Land interessiert. Ein Land würden wir aber doch nochmal hervorheben. Estland, was ist da so besonders?
Die haben die Möglichkeit der elektronischen Stimmabgabe, was ich wirklich sehr interessant finde.
Ja, ist per Internet möglich sozusagen dann zu wählen. Ich glaube, in Deutschland würde man da als allererstes an Sicherheit denken.
Datenschutz.
Und ist das wirklich sicher? Stichwort Russland, Hacker und was weiß ich, was einem da noch alles so einfällt. Das Papier ist geduldig, das kann nicht gehackt werden. Ne? Aber es soll wohl trotz allem sehr sicher sein in Estland, dass man da digital wählen kann. Ist auf jeden Fall sehr spannend, würde ich mal behaupten.
Wäre wirklich auch mal interessant zu erfahren, ob das nicht doch in den nächsten Jahren für Deutschland auch eine Option wäre. Aber ich glaube, wir lieben doch die Bürokratie ein bisschen zu sehr.
Ja, da müssen wir noch ein bisschen geduldig bleiben, würde ich sagen, bis das in Deutschland möglich sein wird. Ja, kommen wir einmal noch zu einem anderen Thema, die Wahlpflicht. Das ist auch noch ein Unterschied, den es in einigen Ländern gibt. Wo gibt es die Wahlpflicht?
Die gibt es in Belgien, Bulgarien, Griechenland und auch in Luxemburg. Tatsächlich sind das so die einzigen Länder, die wirklich eine Wahlpflicht haben, was ich relativ wenig finde. Gut, aber wir haben ja auch keine bei uns hier. Interessant ist aber, in Belgien wird das sogar auch bestraft. Also es kann 250 € kosten, beziehungsweise kann es sogar vor Gericht gehen. Da landet das dann bei 400 bis 800 €.
Genau, wenn man dann diese 250 € sich weigert, dazu bezahlen und so weiter, dann kann das nochmal deutlich teurer vor Gericht werden, ja. Aber ich habe da ein bisschen nachgelesen, es wird teilweise aber auch nicht großflächig, sagt man großflächig, es wird auf jeden Fall nicht flächendeckend so rum verfolgt, aber es kann halt dazu kommen, dass es passiert, ne? Und ich hatte mir dann da einmal die Wahlbeteiligung in Belgien angeschaut und die waren da teilweise bei 88% und in dem Bereich für die Europawahl. Und das ist natürlich wahnsinnig hoch, besonders für eine Europawahl. Da hatten wir ja teilweise in Deutschland sogar unter 50% in einigen Europawahlen vergangenen. Also eine positive Auswirkung auf die Wahlbeteiligung hat es allemal, ja. Dann sind wir aber auch schon am Ende nahezu angelangt. Wir haben noch eine letzte Frage. Was passiert denn eigentlich jetzt nach der Wahl? Also nachdem die Wahlergebnisse veröffentlicht werden. So, da werden natürlich die 720 Mandate dann verteilt an die entsprechenden gewählten Abgeordneten natürlich, nach den in Deutschland Bundeslisten oder bei der CDU/CSU Landeslisten. Und die treffen sich dann zu einer, das heißt im Fachdeutsch konstituierenden Sitzung. Was heißt das? Ja, einfach die erste Sitzung, das erste Mal, dass man sich trifft. Und die findet dann am 16. Juli 2024 statt. Da passiert aber auch einiges, was dann wahrscheinlich recht spannend wird.
Zum Beispiel wird die Präsidentin des EU-Parlaments gewählt.
Ja, und es werden neue oder auch alte Fraktionen gebildet. Und da ist es ganz spannend, würde ich jetzt persönlich sagen, aber bin natürlich auch vorbelastet als jemand, der sich da sehr interessiert. Also da geht es dann auch darum, in welche Fraktionen gehen dann die bestimmten Parteien. Also bei unseren deutschen Volksparteien, bei der SPD und bei der CDU, da ist es relativ offensichtlich, die
Da ist es
werden,
relativ klar, ja.
da wird die CDU in der EVP wieder sein, so wie das immer war. Und die SPD wird da bei der S&D-Fraktion, also bei den Sozialdemokraten, sitzen. Aber
Interessant wird es bei der AfD, weil die
ja.
sind der ja, Fraktion der Idee wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, die sind denen zu rechts radikal.
Ja, das ist recht spannend. Also die ID-Fraktion, die Identität und Demokratie heißt es, glaube ich. Das ist die ja rechts bis rechtspopulistische, sehr rechtsaußen
Ja,
Fraktion
Marine
im
Le Pen,
EU-Parlament. Genau,
man
und die
kennt's.
Marine Le Pen mit ihrem Rassemblement National, die geben da so ein bisschen den Ton an. Und spannend dabei ist, dass die aber deutlich, wenn man das so sagen kann, im Vergleich mit
Weniger rechtsradikal.
genau, also sie sind gemäßigter, was und da gab es ja jetzt letztens Aussagen, das war Maximilian Krah in einem Gespräch mit einer italienischen Zeitung und da hat er mehr oder weniger gesagt, dass jetzt nicht unbedingt alle, die in der SS waren, Kriminelle sind. Ja, ich will es gar
Ja,
nicht weiter kommentieren.
interessant finde ich, was wir letztens erfahren haben hier bei uns im Gespräch, dass Maximilian Krah eigentlich Europäer durch und durch sein müsste, wenn man sich so seine Vita anschaut.
Ja, er hat da tatsächlich, aber das geht auch ein bisschen in sein Privatleben rein, das wollen wir jetzt auch nicht zu sehr kommentieren, aber ist durchaus auch so, dass er in New York und in London studiert hat und auch familiär Verbindungen hat über die Landesgrenzen hinaus. Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. Aber letzten Endes haben diese Aussagen zur SS, die natürlich ein bisschen, ich glaube, die natürlich die Nazizeit verharmlosen, ich will es mal ganz klar so sagen. Also wer sagt, in der SS waren nicht alle kriminell, also tut mir leid, das ist, da hört der Spaß auf. Und da haben die französischen Rechtspopulisten oder rechte Partei der Rassemblement National gesagt, mit euch können wir nicht mehr zusammenarbeiten, das ist uns zu rechts. Und dementsprechend muss die AfD sich umschauen, in welche Fraktion sie denn dann geht nach der Europawahl. Und da gibt es dann natürlich auch kleinere Parteien, die jetzt nicht unbedingt ihre Fraktionszugehörigkeit zugesichert haben. Also ich weiß nicht, welche Parteien gibt es da? Sagen wir mal so, Parteien mit einem Mandat und so weiter. Und wenn es dann darum geht, dass es da einige, also aktuell ist die Grenze 23 Abgeordnete, ich meine aus 7 verschiedenen EU-Ländern. Und wenn dann da ein Abgeordneter fehlt, dann wird dem natürlich viel angeboten, wenn er denn dann dort beitritt, weil es dann natürlich um diese Gelder geht, ne?
Interessant wird es aber auch, wenn wir mal auf Bündnis Sahra Wagenknecht schauen, wo die nachher landen werden.
Stimmt, da habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, Bündnis Sahra Wagenknecht ist natürlich, da gab es ja auch so einige ja, Memes sozusagen. Sahra Wagenknecht wird eingewechselt bei der EM, weiß aber selber noch nicht, welche Position sie spielen will. Fand ich persönlich sehr amüsant, aber das liegt natürlich bei aller Neutralität einfach daran, dass sie rechte und linke Positionen ein bisschen vermischt, ne? Also sie hat ein sehr linkes Programm, wenn es um Wirtschaft und so weiter geht.
Zum Beispiel hat Bündnis Sahra Wagenknecht ja auch den ehemals linken Abgeordneten Fabio De Masi dabei.
Der hat sich ja bei Wirecard und Cum-Ex und so weiter sehr profiliert und sich da als Experte hervorgetan, genau. Aber linke Wirtschaftspolitik und rechte Gesellschaftspolitik, auch was Migration angeht, eher migrationskritisch, auch eher europakritisch, aber eine sehr linke Wirtschaftspolitik. Ja, mir persönlich fällt da jetzt keine Fraktion ein, wo das
Mir auch
reinpasst.
nicht.
Vielleicht wird da auch eine neue gegründet. Das ist natürlich auch Teil dessen, warum das spannend wird. Welche Fraktionen sich da vielleicht neu bilden. Aber das sind natürlich alles Dinge, die wir dann erst nach der Wahl erfahren werden.
Ja.
Und
Allzu lange ist ja nicht mehr.
allzu lange ist es
Der
nicht mehr.
Countdown
9.
läuft.
Juni, alle hingehen, im Kalender vormerken, Briefwahl beantragen, wenn nötig, und alle wählen gehen. Denn, das ist die gute Nachricht, jeder hat ein kleines Wörtchen mitzureden, wie sich dieses Parlament am Ende zusammensetzt.
Genau.
Das soll es aber auch schon mit unserer Folge für heute gewesen sein. Wir bedanken uns natürlich bei allen, die zugehört haben, und in den Shownotes sind natürlich noch unsere Internetseite, unsere sozialen Medien, Facebook, X, Instagram, YouTube, alle mit verlinkt. Und da könnt ihr natürlich noch mehr Informationen von uns, über die EU bekommen.
Teilweise haben wir auch auf YouTube unsere Veranstaltung noch hochgeladen. Wer denn zum Beispiel mal nicht dabei war, weil zeitlich
Genau,
eingespannt.
kann gerne im Nachhinein dann nochmal reinschauen
Genau.
und sich da die Infos rausziehen.
Ansonsten freuen wir uns aber wirklich auch immer, wenn ihr unsere Internetseite besucht, euch anschaut, was wir so an Veranstaltungen haben und wir uns dann auch vielleicht hier bei uns im Haus Europa sehen.
Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Tschüss!